Ich habe jemanden mitgebracht, den will ich euch vorstellen. Meine Frage, wie alt schätzt ihr denn diese Frau? Also zumindest nicht so, dass sie in den Kindergottesdienst hätte hochgehen müssen. Das ist schon wahr. Nun ist es so, also es ist ja nichts Neues. Dieses Bild ist ja schon relativ alt. Einige haben sich dann schon ein paar Zähne dran ausgebrochen und so oder die Pupillen verdreht. Es ist ja zu streiten darum, wie alt die Frau ist. Denn je nachdem, aus welcher Perspektive man diese Frau ansieht, merkt man, das ist eine alte Frau oder eine ganz junge Frau. Das ist vielleicht jetzt ein Zeitvertreib, ein schöner Einstieg jetzt so für die Predigt, dass ihr jetzt besonders gut aufpasst, wie das jetzt so weitergeht. Aber das wird ja relevant, wie man so sagt, oder wichtig, konkret. Einige müssen natürlich jetzt noch Nachhilfeunterricht kriegen, wie das ist. Also je nachdem, ob die Frau, die alte Frau, die guckt so ein bisschen nach unten so und die junge Frau, die guckt nach hinten weg. Also das hat natürlich ganz konkrete Auswirkungen, ob man sich jetzt da eine alte Frau drunter vorstellt oder eine junge Frau vorstellt. Denn wer zum Beispiel eine Wanderung organisieren will, an der diese Frau teilnimmt, dann wird sein Urteil, wie alt die Frau ist, dafür sorgen, dass sie entweder unterfordert oder überfordert ist. Also wir merken, solche Fragen, was richtig ist, was wie alt nun wirklich diese Frau ist, die ist ganz schön schwierig. Schon in der Urzeit, in der Urgeschichte, von der die Bibel berichtet, wie das gewesen ist, bei Adam und Eva, fing das an. Und da will ich eben jetzt mal hier den bestimmt sehr bekannten Bericht vorlesen aus dem Paradies. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Ich überspringe einige Verse. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur nicht von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Berührt sie nicht mal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wir wissen ja aus diesem ziemlich bekannten Bericht im Paradies, dass Adam und Eva lange Zeit einen Bogen um diesen Baum der Erkenntnis gemacht haben, bis sie der Versuchung nachgegeben haben und dann doch davon gegessen hatten. Und das, was die Schlange sagte, stimmte aber nur halbwegs. Die Rechnung ging nur halbwegs auf, wie einige Verse weiter dann gesagt wird, in Vers 22. Gott sagte: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Deshalb verbannte Gott ihn aus dem Garten Eden. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. Also diese Aussicht, die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott, stimmt ja nur halbwegs. Die Menschen Adam und Eva, die wissen zwar jetzt, was gut ist, aber sie können das Gute ja nicht immer tun. Die moralische Erkenntnis von Gut und Böse, also was gut ist, wenn man in einer Entscheidung steht, soll man dies machen oder jenes machen, die haben wir, aber es ist oft so, wie wir auch in dem Lied gesungen haben, in dieser Zwischenzeit, in der wir sind, tun wir oft noch das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Wo wir merken, Mensch, das ist nicht gut, es ist suboptimal, aber trotzdem mache ich das dann so. Und deswegen weil Menschen zwar wissen, was gut ist, aber das nicht tun können, verbannt Gott sie zu ihrem eigenen Schutz aus dem Paradies, damit sie nicht von dem Baum des Lebens essen und unter diesen unperfekten Lebensbedingungen dann noch ewig leben müssen. Dann wäre das ja die Hölle und nicht der Himmel. Nichts Paradiesisches. Das Paradies ist, wo wirklich Gutes ist und Böses keinen Platz mehr drin hat. So wird es ja auch in der Bibel versprochen. Also der Wunsch, selbst so moralische Urteile, Qualität, was gut oder schlecht ist, fällen zu können, hat Adam und Eva das Paradies gekostet. Und seitdem müssen sich Menschen überlegen, was richtig oder falsch, was günstig oder schädlich ist. Wir werden geschult, Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und dann eine rechte Gewissensentscheidung zu fällen. Und die soll gut für uns und auch für andere sein. Und das ist genau der Knackpunkt. Durch unseren Egoismus, weil wir selbst nicht gut sind, wir Menschen, entscheiden wir oft was, was für uns zwar gut ist, aber für andere Nachteile hat. Rein gut, unverfälscht gut können wir nicht sein, auch wenn wir was Gutes machen, was für uns einen Vorteil bietet. Die Frage nach gut oder falsch oder schlecht oder richtig, wahr oder unwahr, begleitet uns ja schließlich lebenslang. Schon in der Schule gibt es Tests, dann gibt es Zeugnisse zweimal im Jahr. Viele Online-Shops bitten um unsere Bewertungen, natürlich gute Bewertungen, damit neue Kunden dann kommen und auch auf der Seite einkaufen. Und die Fake News, die zwingen uns zu unterscheiden lernen, was richtig oder was falsch ist, wo nur eine Halbwahrheit vielleicht da drin ist oder wo kompletter Unsinn verzapft wird, wo Bilder gefälscht werden, die zu Text gepostet werden, die gar nicht dazu passen. Fake News ist eine ziemlich große Herausforderung, zu sehen, was richtig oder was falsch ist. Nach Corona jetzt die Kriegsberichterstattung von der Ukraine. Wir merken, was für große Unterschiede das sind von der Beurteilung, von der Einschätzung dessen, was da gesagt wird. Also unsere Perspektive, unsere subjektive Sache, vielleicht auch egoistische Beweggründe, die beeinflussen sehr stark, was wir erkennen. Denkt nochmal an dieses Bild von der alten oder der jungen Frau. Und Gott hat also deswegen, weil so ein Dilemma ist, dass wir Menschen zwar jetzt was wissen, aber nichts tun können, weil wir moralisch nicht die Kraft haben dazu, so wie Gott sie hat. Gott lässt uns in diesem Dilemma, was wir uns selbst eingebrockt haben, nicht allein. Der hilft uns. Er möchte uns unterstützen. Er möchte uns den Weg zeigen, uns leiten und führen. Viele Psalmtexte handeln ja davon, dass man um den rechten Weg bittet. Denn das ist die Voraussetzung. Wir sollen Gott fragen. Wir wollen das Wissen von Gott, was jetzt gut und böse ist und nicht selbst jetzt entscheiden, was wir denken, was sei. Und da gibt es gute Beispiele in der Bibel, zum Beispiel der Salomo. Der König, der hat, als er der Regierung angetreten hat, sich Weisheit und Erkenntnis gewünscht, das Volk gut zu führen. Und Gott hat es ihm geschenkt. Und deswegen hat Salomo dann in seinen Sprichwörtern gesammelt, der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Dass aus seinem Mund Erkenntnis und Einsicht kommt, das ist sowieso klar, weil Gott Gott ist und wirklich unverfälscht und rein und unparteiisch eben wirklich Gutes macht. Er ist die Güte, die Gutheit selbst. Aber genial ist, dass hier da das verheißen wird, der Herr gibt Weisheit. Der möchte das ja gerne, dass wir das eben auch lernen und wissen, wenn wir ihn nun mal fragen. Auch im Neuen Testament ist es so. Der Paulus betet für die Gläubigen. Darum lassen auch wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Da geht es also um diese moralische Erkenntnis, was gut oder böse ist, um Erkenntnis seines Willens von dem guten Gott. Und das ist ein Gebetsanliegen. Und diese Gebete, da gibt es noch einige Gebete im Neuen Testament, genau in dieser Hinsicht, diese Gebete erhört Gott wirklich. Er möchte ja gerne, dass wir von ihm lernen und uns von ihm sagen lassen, was gut oder was schädlich ist. Ganz bekannt ist diese Zusage aus der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte das. Deswegen, wenn wir darum beten, rennen wir bei Gott offene Türen ein. Also, die Bibel sagt, wie wichtig und notwendig so eine moralische Erkenntnis ist. Also Erkenntnis davon, was gut ist, was hilfreich ist, was nachhaltig ist und so. Allerdings geht es nicht immer darum, wenn die Bibel von Erkenntnis spricht. Genauso viele Stellen über Erkenntnis sagen, dass wir Gott erkennen. Dass es so wichtig ist, ihn zu erkennen und dadurch auch dann anzuerkennen. Von den vielen Stellen nur eine. Petrus schreibt da, das ist ja eine köstliche Stelle, die kann man sich im Munde zergehen lassen. Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also wir merken hier geht es bei der Bibelstelle über Erkenntnis um die Erkenntnis Gottes und Jesu, also der dreieinige Gott. Den sollen wir erkennen. Oder dann nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, die Erkenntnis dessen, der uns beruft. Das ist ja der dreieinige Gott. Ja? Dass er uns beruft in seine Kindschaft, in seine zu Erben der Herrlichkeit. Und wenn wir ihn erkennen, wenn also das Objekt dessen, was wir erkennen wollen, Gott selber ist, er, dann kriegen wir viel Gnade und Frieden. Dann bekommen wir alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Also wenn das nichts ist. Also die Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig, dass wir ihn selbst erkennen. Davon redet die Bibel. Aber auch mit der absolut richtigen Erkenntnis kriegen wir nie paradiesische Zustände hin. Das, was Adam und Eva da erlebt haben vor dem Sündenfall, die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft miteinander, das ist auf einem ganz anderen Weg zu erreichen. Nämlich, das ist die Liebe. In der Bibel, gerade im Neuen Testament, wird die rechte Erkenntnis der Liebe untergeordnet. Das Neue Testament sagt, die Liebe ist viel wichtiger und viel bedeutungsvoller, als was Richtiges zu erkennen. Ganz besonders bekannt ist das Hohelied der Liebe im 1. Korinther 13. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das ist eine Aussage. Ohne Liebe ist alles nix. Auch die beste Erkenntnis. Der Weg ins Paradies, der Weg, wieder in so einer Sicherheit zu leben und Freude und Gnade und so, kann die beste Erkenntnis nicht leisten. Eine andere Stelle, die genau dasselbe sagt, wieder ein Gebet in der Bibel für die, die an Christus glauben. Im Epheserbrief diesmal, da ist ein Gebet, dass ihr die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Also darüber habe ich ja letzte Woche zu Pfingsten gepredigt, über die Entwicklung, die der Heilige Geist uns geben will, die Persönlichkeitsentwicklung, die Veränderung, dass wir mit ihm leben und dadurch nicht mehr derselbe und der Alte bleiben, dass wir auch in dieser Zwischenzeit ein Entwicklungsstadium durchlaufen. Das geschieht, wenn wir die Liebe Christi anerkennen, wenn wir sie annehmen. Wenn wir uns mit ihr vereinigen, die reinlassen in uns. Und die übertrifft alle Erkenntnis. Also das Neue Testament ordnet Liebe höher ein als die Erkenntnis. Es wird konkret in einem Beispiel, was damals ganz aktuell war, in der Korinthergemeinde. In der Korinthergemeinde gab es ein Problem und da wurde viel diskutiert, was richtig oder falsch ist. Nämlich, darf man günstiges Fleisch kaufen, was den Göttern, den heidnischen, griechischen Göttern geweiht worden ist? Was also religiös vorbelastet ist? Das ist eine Frage, um die brauchen wir uns jetzt irgendwie nicht mehr so zu kümmern, die ist nicht relevant. Man könnte so ungefähr so ein bisschen niedriger sagen, das ist ja eine wirtschaftsethische Frage. Wie ist es, können wir was kaufen, was unter schlechten Arbeitsbedingungen, fast wie Sklaverei, hergestellt worden ist? Ist es moralisch gut? Dürfen wir sowas machen? Oder ganz aktuell, dürfen wir vom Putin Öl oder Gas kaufen, mit dem er seinen Krieg der Ukraine finanziert? Also solche wirtschaftsethische Fragen. Damals war das die. Und da schreibt der Paulus, 1. Korinther 8, was also das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Das finde ich eine total tolle, gute Beschreibung. Was passiert, wenn ich mich immer mehr aufblähe? Dann haben andere keinen Platz mehr oder weniger Platz zumindest. Und das macht die Erkenntnis. Man kann trefflich streiten über wirtschaftsethische Fragen. Damals oder auch gerade heute. Ganz viel und auch toll und auch notwendig. Man kann das ja durchaus machen. Aber das liegt wirklich an unserem begrenzten Urteilsvermögen wieder, siehe alte, junge Frau, von unserer Perspektive, wie wir was schon mal anfangen anzusehen und dann dementsprechend unsere Schlüsse zu ziehen. Und wenn ein anderer von anderen Voraussetzungen ausgeht, geht er auf ganz andere Einsätze hin. Das ist, wenn man aufbläht, ein Argument nach dem anderen schiebe ich hinterher und der andere auch. Und dann hat der andere keinen Platz mehr. Aber die Liebe, die baut auf, die gibt Platz, Stabilität und Sicherheit. Dann ist man aufgebaut, man ist fest und solide da. Großer Unterschied zwischen Erkenntnis und Liebe. Und der Paulus schreibt dann weiter, dass so eine bestimmte Erkenntnis damals, unter dem damaligen Gesichtspunkt, in dieser Frage, dass der schädlich für die Gemeinschaft, schädlich für den Zusammenhalt ist. Ein paar Verse weiter. So geht durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Also, je dicker ich bin, desto mehr verdränge ich andere, bis andere zugrunde gehen. Der Bruder, für den Christus gestorben ist, wo Christus den wertvoll findet, wo Christus dem genauso viel Lebensraum gibt. Flapsig gesagt, in der heutigen Zeit könnte man das übersetzen, entweder hast du Freunde oder du hast recht. Beziehungen gehen kaputt, wenn man nur auf Recht pocht, auf das, was richtig zu sein scheint. Dann bläht man sich immer wieder auf. Also es bleibt dabei, die richtige Erkenntnis sorgt nie für paradiesische Zustände. Der Weg zum Paradies geht nie über Erkenntnis, sondern über Erlösung. Und da sind wir bei Jesus. Dass Gott uns von unserer Schuld erlöst hat, liegt an seiner Liebe und nicht an seiner Erkenntnis. Stellen wir uns doch mal Gott vor, wie der im Himmel sitzt, der dreieinige Gott, und so betrachtet, was wir auf der Erde zu treiben. Der wird doch sagen, ha, meine Gnade haben die Menschen nicht verdient, dass ich meinen Sohn zu denen schicke, dass die den abschlachten. Das kommt doch nicht in die Tüte. Die sollen doch schließlich ihre Suppe selber auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben. Das ist eine richtige Erkenntnis. Und dann wären wir ohne Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Weg der Liebe. Die Liebe sorgt dafür, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass wir wieder eine Beziehung zu ihm haben können. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann geht es ja genau darum, dass wir uns daran erinnern, was Jesus Christus aus Liebe für uns gemacht hat. Dass er Gnade vor Recht hat ergehen lassen. Dass er das, was eigentlich richtig gewesen wäre von seiner Seite aus, nicht gemacht hat, sondern dass er sich überwunden hat, um sich sogar opfern zu lassen, damit wir frei ausgehen von unserer Schuld. Das ist Erlösung. Das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Und das ist das, was wir in Brot und im Kelch haben, für uns Glaubende deutliche Zeichen dafür, dass Jesus Christus für uns ist, dass seine Liebe siegt. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern und wenn wir das wieder machen an den vier Tischen, dann lass uns das doch heute so machen, dass alle diejenigen, die so an Christus glauben, ihn anerkennen und sagen, ja, ich lebe von seiner Gnade, Jesus ist mein Herr. Und dass dann heute noch extra vielleicht dieser Bund mit Jesus erneuert wird. Insofern zu sagen, Jesus, du bist mein Herr und ich bin dein Kind. Und ich will nochmal neu dir sagen, dass ich mich von dir beraten lassen will. Dass du mir sagen sollst, was gut, hilfreich, nützlich, nachhaltig, günstig ist, für mich und auch für andere, dass die anderen nicht darunter leiden, was vielleicht gut wäre für mich. Jesus will uns helfen und leiten und das kann doch jetzt bei dem Abendmahl eine ganz praktische Konsequenz sein, wenn wir so in die neue Woche mit diesem Gebet gehen. Aber wenn wir so beten und dann beim Abendmahl das so verinnerlichen, dann wird der Heilige Geist uns auch beibringen, dass eine gute Gemeinschaft miteinander und auch so mit denen wir zu tun haben, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, dass eine gute Gemeinschaft nicht von der richtigen Erkenntnis abhängt, sondern von tragfähiger Liebe. Also wenn wir erkennen wollen, was gut oder böse ist, dann sollen wir lernen vom Geist Gottes, dass gut meint, was dem Frieden dient, dem Miteinander dient. Das ist gut. Und dass wir so diese gute Liebe üben, mehr noch, als dass wir versuchen, unsere Meinung oder Urteile, Bewertungen irgendwie zu streiten drüber oder dem anderen versuchen aufzudrücken. Selbst wenn das gute Meinungen über die Bibel sein sollen. Das ist begrenzt. Das liegt wirklich an unserer Perspektive. Sieht das Bild von der alten und jungen Frau. Also hilfreiche Gemeinschaft durch Liebe, durch gutes Miteinander und niemals durch so Erkenntnisdiskussionen und da richtig lieben zu wollen. Lasst uns so Abendmahl miteinander feiern und diesen Bund mit Jesus Christus ganz erneuern. Dazu dient, wenn wir jetzt das folgende Lied singen. Das ist ein Gebetslied, ein Lied, was wir Jesus sagen, wir halten hoch das Kreuz. Denn das Kreuz, das ist das Entscheidende. Und das Kreuz durchkreuzt auch vielleicht unsere Ansichten und Meinungen. Wir müssen klein beigeben, so, ach, habe ich mich geirrt, stimmt nicht so. Wenn wir das Kreuz hochhalten, sagen wir damit auch, Jesus, du allein bist uneingeschränkt gut. Du allein bist gut für alle, ohne Nebenwirkungen. Und darüber wollen wir ihm danken.